Ja, liebe Jugend, wir hoffen, dieser zusätzliche Abend als Gebetsstunde mit der Gemeinde ist nicht Stress für euch, oder? Nee. Nein, das empfinden wir als eine ganz große Bereicherung. Wir wollen euch immer wieder dazu ermutigen, dass ihr das wissen sollt. Das ist für uns als Gemeinde schon sehr wichtig, dass wir einen Einblick haben, mit euch so mitgehen können und im Gebet zusammenstehen können. Ja, das Bibelwort ist Philipperbrief. Heute haben wir morgens das noch einmal gelesen und wollen uns das noch einmal kurz lesen, soweit wie wir den Text betrachtet haben. Es ist ja die Stellung von Jesus wird hier in eine Tiefe behandelt, erleuchtet vom Heiligen Geist der Gemeinde geschenkt, mit der Absicht, dass wir hier Jesus nachfolgen im Beispiel des Glaubens, im Beispiel der demütigen Haltung und der Lebensführung. So ist der Text. Philipper 2 von Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Soweit hatten wir das gelesen, betrachtet. Wie gesagt, es gibt uns einen großen Einblick in Jesus. Das hat was mit der Heilsgewissheit zu tun. Dass, wenn die Bibel uns sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Dann wissen wir warum. Weil Jesus selber Gott ist. Und deswegen ist das so groß, ist das so fest, hat das so eine gewaltige Auswirkung auch auf unser praktisches Leben, auf unsere Heilsgewissheit. Aber hier ist die Absicht, und wir wollen uns heute gerade auch mit dieser Absicht mehr befassen, ist ja die Absicht, dass wir auch so handeln. Dass es hier in dem Text, in der ersten Anwendung von Paulus nicht darum geht, uns eine Klarheit über Jesus zu geben, sondern ihm geht es darum, dass die Gemeinde in Philippi eine praktische Haltung entwickelt, sich dahin geistlich übt, so zu handeln. Und er sagt, das ist der Schlüssel, damit man miteinander in Eintracht leben kann, dass man auf das eine bedacht ist, das miteinander nach der Art Christi umzugehen. Deswegen wäre jetzt auch für uns bestimmt eine große Hilfe, Ermutigung, mal ein praktisches Beispiel zu hören, wo jemand sagen kann, dieses Wort hat mich ermutigt, so zu handeln, das so zu tun, hier so eine praktische Haltung zu, ja, auszuüben im Leben, das so erlebt zu haben, dass wir sagen konnten, das habe ich deswegen gemacht, weil das hier so steht in der Bibel. Dass wir nicht in Selbstsucht leben sollen, nicht im eigenen Ehrgeiz, sondern in der Demut. Einer dem anderen höher achten sollen als uns selber. Und das Beispiel von Jesus soll uns dazu genug überzeugen, dass wir sagen, es ist anwendbar, es ist möglich. So, in der Welt habe ich solche Beispiele niemals gehört. Ich kenne die nicht aus einer weltlichen Denkweise, dass man sagt, halte dich demütig, erniedrige dich, halte den anderen höher wie dich selber, kenne ich nicht in der weltlichen Denkweise. Aber Christus sagt das, und jetzt ist unsere Frage, ist das lebbar? Kann man das so anwenden?
Das kann man, aber es braucht ein längerer Prozess, bis man dahin kommt. Und es ist immer wieder ein Kampf.
So, es ist ein Weg, das hatten wir schon in der Andacht so, dass Jesus auf dem Weg hilft, nicht nur am 24., sondern dass es eine Erfahrung des Lebens ist und dass es ein Kampf ist und dass man zu dieser Entscheidung immer wieder neu kommen muss. So ist es, Franz, so wolltest du das sagen, ja. Ich will das jetzt mal auf einen Bereich beziehen, dass wir dem etwas enger ziehen. Und sagen, es ist ja auch eine Glaubensgemeinschaft in der Ehe, in der Familie. Und von dem biblischen Bild ist der Mann das Haupt. Kann ein Haupt sich erniedrigen? Soll er das machen? Oder gehört das da nicht rein? In welchen Bereichen des Lebens ist das anwendbar? Ist der Mann als Haupt auch herausgefordert, seine Frau höher zu achten als sich selber? Das muss man. Ja. Vielen Dank, Bruder Paul. Das muss man machen. Vielleicht gibt es hier auch praktische Beispiele. Es ist schon eine Faszination. Ich glaube, das Wort ist noch zu schwach, um das auszudrücken, dass das hier so steht. Und das ist gerade wie das Zeugnis auch war, dass es eine Herausforderung ist. Das ist nicht so schnippen geht das nicht. Das ergibt sich so nicht. Das ist, wird gegen unser Wesen gehen, gegen unser Lebens, gegen das alte Ich. Aber das soll man machen. Wir werden ja auch durch die weiteren Worte hier sehr ermutigt, weil der Text weiter sagt, wie Gott dann handelt. Und das ist auch, was uns jetzt beschäftigen wird. Was tut Gott, wenn wir vertrauen? Und das ist ja nur im Vertrauen zu Gott, kann man solche Schritte wagen und tun. Aber vielleicht gibt es dann doch noch Lebenserfahrungen, wo man das doch den anderen mal mitteilt. So, lieber Bruder Franziska, was du jetzt mitgeteilt hast von deiner Mutter, das ist schon eine sehr große Herausforderung, wenn man als Sohn so bereit ist, sowas mitzuteilen. Es ist viel Vertrauen zu den Geschwistern. Und es ist ja aber gerade dieser Bereich des Lebens. Und etliche Mal macht mir persönlich das Angst, wenn ich das in meinem Herzen entdecke und im Leben von uns Christen entdecke, wie viel unverändertes Leben da ist, wie viel Bitterkeit, Geiz, schlechtes Reden über Menschen, Unzufriedenheit, Murren da ist, dann fehlt das auf einmal die ganze Grundlage zu der Erlösung. Und dann ist es aber wieder so beflügelnd, dass wir wissen, wir wollen uns hier nicht entmutigen lassen, sondern in dem Heute wieder sagen, diese Haltung, die kann ich annehmen. Dafür kann ich mich entscheiden. Das kann ich so wollen. Das muss ich so wollen. Denn die ermutigenden Worte kommen ja hier, dass Gott das segnet. Die Haltung seines Sohnes hat Gott gewürdigt. Er hat dann gehandelt darauf, dass sein Sohn diese Demut besaß, diese Demut lebte. Und dass es nicht nur eine Einstellung des Herzens ist, sondern dann auch ganz praktische Schritte des Lebens und des Glaubens sind. Deswegen, wir kennen das wahrscheinlich alle Geschwister, dass wir doch etliche Mal hinten und her gerissen sind und enttäuscht sind über das, wie wenig das Evangelium in unserem Leben verändert. Und dann aber auch wieder beflügelt sind, dass wir Zugang haben zu so einer großen Kraft. Denn etliche Mal habe ich diesen Satz zu meiner Frau, zu Lydia, wahrscheinlich sehr oft gesagt. Weißt du, ich weiß gar nicht, was sein würde, hätten wir nicht Zugang zu dem Evangelium. Was würden wir für stachelige und bittere sein? Vielleicht noch viel schlimmer wie jetzt. Vielleicht hat das Evangelium doch sehr viel verändert. In dem einzelnen Menschenherzen. Aber das ist schon ein ganz großer Reichtum, in diesen Genuss zu kommen, dass es Veränderung gibt, dass es auch wichtig ist, das zu tun. Und hier ist ja das auch gerade das Ermutigende, Geschwister, dass es nicht ein Selbstläufer ist, dass es nicht von alleine kommt, sondern es ist ein Befehl, es ist ein Zuruf, es ist ein Wort Gottes an uns, das sagt, entscheide dich dafür. Nimm diese Gesinnung an. Lass so dich verändern, dass du so denkst. Und dann wirst du auch so handeln. Und dann wird Gott auch handeln. Ist noch ein Zeugnis da? Bitte. Ja.
Ja, ich musste jetzt gerade, wenn man über Demut redet, an eine Situation zurückdenken. Das war schon 2014, da habe ich einen Einsatz in den Philippinen gemacht und das war so ein Baueinsatz. Und ich weiß nicht, wieso oder aus welchem Grund, aber auf jeden Fall vor dem Einsatz habe ich gebetet, Herr, lehre mich, demütig zu sein oder zu werden. Und Gott hat mir dann dort in diesem Einsatz, also wir waren eine Gruppe und da jemand reingestellt, wo ich das wirklich lernen musste und ich das manchmal bereut habe, dass ich das auch gebetet habe. Wir waren vielleicht nicht ganz gleich gewesen und ich war auch nicht immer der Fleißigste, aber da war einer in unserer Gruppe, der hat es sich immer oft sehr gemütlich gemacht, habe ich so empfunden. Und dann waren mehrere Situationen da, und wo ich dachte, nee, das geht nicht so. Aber dann musste ich mich immer wieder daran erinnern und denken, Willi, achte ihn höher als dich selbst und denk nicht von dir besser als von ihm. Vielleicht zum Beispiel, da wir saßen am Tisch, immer so mit 10 Leuten oder mit einer großen Gruppe, und da war das nicht, dass die Flaschen auf dem Tisch standen, sondern immer so ein großer Kanister an einem anderen Tisch. Und sein Glas war leer und dann stellt er mir sein Glas hin und sagt, Willi, hol mir was zu trinken. Und der war vielleicht einen Meter weiter weg als ich. Ich musste auch rauskrabbeln und mir was das da reinmachen, aber ich dachte, warum holt er sich das nicht selber? Und dann kam wieder dieser Gedanke, Willi, achte ihn höher. Und Ja, für mich war das eine große Herausforderung, das so zu lernen. Und ich muss sagen, ich habe das nicht immer gerne getan, aber manchmal habe ich das getan. Und vielleicht war das so ein Schritt, den Gott mir da extra ihn in den Weg gestellt hat, um das nochmal deutlicher zu lernen.
Danke. Ja, es ist große Freiheit, ja, so dass immer wieder, wenn das uns rechtzeitig vom Heiligen Geist wie in diese geistliche Erinnerung kommen, das ist eine große Freiheit. Dann braucht man nicht so sehr aufpassen, werde ich hier übersehen, werde ich auch gesehen, haben Sie mich auch beachtet und genug gewürdigt oder nicht. Und das, davon wird man von allem frei, wenn man dieses Gesetz der Selbsterniedrigung verstanden hat und lebt. Ich glaube, es gibt einen Satz, der übersetzen kann ich dem nicht. Ja, vielleicht doch. Also, den soll Napoleon mal gesagt haben. Ist ja kein gutes Beispiel, aber ein Machtmensch. Und er ist ja durch Europa marschiert mit einem vernichtenden Krieg und ist auch dann bis zu der Stelle gekommen, ich glaube, das liegt irgendwo in Holland, da gibt es als Erinnerung eine kleine Hütte, da soll der Peter der Große gewohnt, gelebt drin haben, als er es erlernen wollte. Er war schon der Thronfolger von Russland, aber er wollte das erlernen, wie man Schiffe baut. Und ist unerkannt nach Holland gereist, sich nicht zu erkennen gegeben als der Thronfolger Russlands und hat da einfach als Tischler gearbeitet. An eine Werf und sich da diese Kenntnisse angeeignet. Und da auch ganz einfach mit den Arbeitern gelebt, ohne jetzt alle Privilegien, wie die erkannte vom königlichen Hof. Und das war eine sehr erbärmliche Hütte gewesen. Und als der Napoleon da reingekommen war und das gesehen hat, dann hat er so sinngemäß das gesagt: Für einen Großen ist nichts zu klein. Wenn ein Mensch sich so demütigen kann, das ist eine Größe. Wenn er so, ja, sich dafür nicht zu schade ist. Ist kein Vergleich natürlich mit dem, was wir hier an dem Wort haben, das wir gelesen haben. Letzte Mal nach der Bibelstunde kam die Frage mit dem Raub, dass es so unverständlich ist, was dieses Wort Raub hier in dem Text soll. Dass es nicht verständlich ist, wie ein Raub festgehalten, als er was geraubt hatte. Und ich habe das bei Herbert Janssen gelesen, auch in seiner Übersetzung. Er sagt, das ist richtig. Das Wort, das griechische Wort, ist schon wörtlich so übersetzt. Aber vom Sinn her ist uns das besser zu verstehen, wann wir hier anstatt Raub Schatz lesen würden. Dann verstehen wir, was gemeint ist. Und er hielt das Gottsein nicht wie einen Schatz fest. Als etwas, was ihm so wertvoll war, das lasse ich nicht los. Sondern er gab das ab. Es war ein Schatz. Raub ist so für uns, was hat er wo geraubt? Es ist so verbrecherisch. Aber es ist nur ein Bild davon. Und für uns vielleicht besser zu verstehen, wenn wir das mit Schatz übersetzen. Nur zum Verständnis. So, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Das ist jetzt Vers 9. Und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, so vielleicht eine Brücke zu Sonntag, zum Thema der Jugend. Haben wir in den Zeugnissen auch so gehört. Das Ziel, wenn wir das hier jetzt mal den Himmel als nicht vorrangig, sondern zweitrangig sehen, so wie das gesagt wurde, mit Jesus jetzt zu leben, ist für mich jetzt das, glaube ich, wollen wir unseren jungen Menschen auch gewähren, so zu denken. Mein Ziel ist jetzt nicht, heute in den Himmel zu kommen, sondern hier in dieser Welt, wo Gott mich hineingestellt hat, mit Jesus zu leben, ist richtig. Haben uns sehr gefreut für diese Reife, für diese Erkenntnis, für das, so wie Gott uns das Leben auch schenkt. Und die Psalmschreiber haben ja das in dem Alten Testament schon so formuliert und gesagt, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Dann ist das zweitrangig. Das ist eine Folge davon. Aber das Leben mit dem Herrn, das ist so vorrangig, das ist so eindeutig auch hier als ein ganz großes Ziel Gottes, dass jeder Mensch aus allen Sprachen das bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Schwester, und das zu erleben jeden Tag als ein Ziel Gottes, ein vorrangiges Ziel, als etwas, was so lebendig bleibt. Das ist hier jetzt erlebbar als Mensch, das ist in der Zukunft erlebbar in der Himmelswelt. Es ist immer die gleiche Haltung. Eine anbetende Haltung, eine dankbare Haltung. Wie hat Franziska sogar gesagt, ich bitte, dass meine Mutter ein dankbarer Mensch wird. Was für ein Schatz, aus dem Herzen dankbar zu sein, seine Knie gerne vor Jesus beugen und alles andere, sagt Paulus auf einer anderen Stelle, kann ich sagen und als Zeuge sagen, ist mir unwichtig. Das ist nicht jeden Tag so. Das ist ein Kampf. Vieles wird uns wichtig. Vieles nimmt uns mit. Ist interessant, begeistert uns. Und liebe Jugend, heute haben wir euch hier, will ich euch auch sagen, es ist für einen jungen Menschen vielleicht noch viel stärker. Es gibt viele Reize, die sind so lebendig, die berühren uns so flüchtig und die durchdringen uns ganz. Aber bleibt dabei. Sucht das Erleben einer Dankbarkeit, eine Begeisterung, eine Lebendigkeit von Jesus Christus. Und ich weiß, dass ihr das kennt, dass ihr das wisst, dass ihr wisst, wie sich das anfühlt. Und wenn man es noch nicht weiß, dann ist es wichtig, dass man sucht. Die lebendige Berührung mit dem auferstandenen Herrn, dieses sagen zu können, ich weiß, wie sich das anfühlt, meine Knie zu beugen und Jesus meinen Herrn zu nennen. Auf anderen Stellen wird ja das als eine Gabe des Heiligen Geistes bezeichnet, sagen zu können, aber lieber Vater, das ist der Geist seines Sohnes, der am Mensch das bewirkt. Und deswegen Dankbarkeit. Jesus Herrn zu nennen, sind schon ganz tiefe geistliche Erlebnisse, um die wir auch ringen wollen und sollen. Jesus wurde hier erhöht, das tut Gott. Wenn wir ihm im Vertrauen folgen und im Glauben solche Schritte tun, dann wird das auch die Folge sein, dass er hier so mit Jesus handelte. Und das ist hier das, was Paulus hier auch der Gemeinde als ermutigendes Wort gibt und sagt, so handelt Gott dann. Wenn Menschen, und hier war der Sohn Gottes, war hier Mensch, gehorsam ging, dann handelt Gott. Er hat ihn erhöht. Es ist die Frage, jede Zeit hat ja so seine Fragen. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, leben wir, und Menschenabschnitt, Lebensabschnitt ist ja nicht so lange. So, ich kann mir nicht erinnern, dass es so eine große Diskussion darüber gab. Aber wenn man so Bücher liest, die so aus den 50er Jahren, kurz nach der Erweckungszeit, 60er Jahren, behandelt wurden, da wurden solche Fragen sehr tief diskutiert. Welchen Namen hat Jesus dann bekommen nach der Erhöhung? Weil es nirgendwo geschrieben steht. Hier steht nur, er hat ihm erhöht und einen Namen gegeben, der über alle Namen. Aber was das für ein Name ist, und dann kann man natürlich darüber sehr viel spekulieren. Wenn wir das hier verbinden mit dem Wort, das wir im Jesaja-Buch lesen, und das ist ja die Fortsetzung von unserem Bibeltext hier, das, was wir hier als Zitat lesen, das ist in Jesaja hier weiter in diesem Text, dass von dem gebeugten Knie wird man vor Jahwe tun, vor dem ich bin. Und deswegen schließen einige, dass er den Namen Jahwes da bekommt. Wir wissen es nicht. Und ich denke, es ist auch besser, man spekuliert darüber nicht. Aber das steht in dem Text weiter, dass die Knie sich beugen werden. Es steht in Jesaja 45, 22, 23. Und die andere Meinung in der Zeit war aber, dass es die Name hat ja auch immer irgendwo mit der Stellung zu tun, mit der Würde und mit dem Rang, den jemand hat, und dass hier vielleicht mehr das gemeint ist. Vielleicht erinnern wir uns aber auch noch an die Ausführung, wie er uns das Thema hier als Bibelarbeit darbrachte, Offenbarung 5, die Intronisierung Christi. Und ich glaube, wir fragten uns alle, was ist Intronisierung? Das bedeutet einfach, ihn auf den Thron zu setzen. Es hört sich ja fast, wie man runterholt, aber es ist gerade das Gegenteil. Intronisierung ist, wie man jemanden in den Stand eines Herrschers setzt. Und das ist Offenbarung 5. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Das ist Jahwe, das ist der ewige Gott. Und das bezieht Paulus hier auf den Jesus, dass man das ihm tut. Und so bringt uns natürlich Offenbarung 5 auch in dieser Stellung der Anbetung sehr nah. Und das ist auch, was sich dazu lohnt zu lesen. Bekennen, dass Jesus der Herr ist, als Ziel des Glaubens. Weil damit ist so vieles geschehen. Wir sehen, das hat Gott zu einem ganz großen Ziel gemacht. Und damit ist auch so vieles geschehen im Menschen, wenn er seine Knie beugt und den Herrn Jesus als Herrn bekennt. Wir erinnern uns an diese Stelle aus dem Römerbrief, dass dieses Bekenntnis da auch als Zeichen des Glaubens gilt. Denn mit dem Herzen glaubt man und mit dem Munde bekennt man. Und so stehen diese beiden Zeugnisse auch für uns eine ganz praktische, lebendige Erfahrung. Und so, liebe Jugend, wie hieß das, euer Anliegen? Wir wollen Zeugen sein. Das hat ja auch viele Bereiche, aber lass uns das immer auch beides in unserem Herzen, dass viel wächst, dass da die Grundlage, die Haltung, die Gesinnung so ist. Und dann öffnet Gott auch die Türen und Möglichkeiten, dass wir Zeugnis geben können. Und etliche Mal sind wir einfach zu verspannt. Ich hatte das, diese Tage hatten, wir haben ein vertrauliches, gutes Verhältnis zu unserer Zahnärztin. Das ist vielleicht nicht immer so, aber. Es ist auch eigentlich, weiß ich gar nicht, warum ich das so verpasst habe, aber es ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Sie war längere Zeit krank, mehrere Monate, und war jetzt auch noch nicht ganz gesund, aber war schon zur Arbeit gekommen. Und ich fuhr dann auch hin zur Kontrolle und hat sie kurz berichtet, wie es ihr geht. Und ich hätte einfach für die Frau da beten sollen. Habe ich nicht gemacht, ein verpasstes Zeugnis. Aber das Herz will es immer noch und will es auch nächste Mal. Und wenn es dann so sich ergibt, dann wollen wir das auch tun. Dann wollen wir ohne Verkrampfung. So, Erik, wir haben es dann auch in Erinnerung, deine Zugfahrt damals. Ja, mit dem ganze Zeit Zeugnis geben wollen und als du es nicht mehr wolltest, da kam jemand, sagte Erik, und hat angefangen zu fragen. Da musste ich mit ihm reden und ich wollte schon gar nichts mehr. Ja, so ist Gott, der öffnet uns Türen und wir wollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und das werden alle tun. Es ist ohne Ausnahme, nur für einige Menschen zu spät. Es ist keine Buße, es ist kein Raum mehr zur Buße da. Es ist nach der Auferstehung, es ist unter der Erde, es sind einfach alle Lebensräume hier erwähnt, dass sich keiner nirgendwo verbergen kann vor dieser Verantwortung. Und dann haben wir in Vers 12 einen Befehl. Darum, meine Geliebte, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und dann kommt die Begründung. Warum? Warum soll man das nicht auf die leichte Schulter nehmen? Warum ist das so ernst? Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Merken wir, warum das so ernst ist? Hier wird gar nicht so sehr der Wert der menschlichen Seele betont, sondern hier wird der große Gott betont. Der setzt sich unermüdlich ein für uns vergängliche, sündige Menschen. Er hört nicht auf, sich einzusetzen, denn Gott ist es, der in euch wirkt, unermüdlich das Wollen und das Vollbringen. Und wenn man das immer ignoriert, immer missachtet, dann ist das wichtig, dass man mal aufrüttelt, dass man es nicht auf die leichte Schulter nimmt, dass es lebendig bleibt und lebendig wirkt. Ja, wir werden die weiteren Texte nicht betrachten, die haben hier auch weiter in Zusammenhang zu diesem ganzen Abschnitt. Denn dieses Wort 14 und 15 will ich ganz einfach jetzt mitgeben, auch zum Gebet. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr leuchtet als Lichter der Welt. Christen dürfen nicht murren. Was ist das, Murren? Immer wenn wir unzufrieden sind. Alles, was mit Unzufriedenheit zu tun hat, ist Murren. Und deswegen bringt das so viel Schaden, bringt das so viel Gift. Und wenn wir unsträflich sein wollen und rein sein wollen, untadelig sein wollen, dann ist die Gesinnung Christi wichtig und eine Absage von solchen Haltungen wie unzufriedenes Murren und Bedenken, können wir hier vielleicht sagen, so wie Johannes das mal sagte, die diskutieren unendlich über Wahrheit und kommen nie zum Entschluss. Das ist das hier gemeint. Alles hinterfragen, so lange durchdiskutieren, bis man doch nicht weiß, wo man dran ist. Und das, sagt er, wird euch nicht weiterbringen. Wir werden zusammen beten und uns unserem Herrn Jesus danken. Ich will einfach diesen Raum geben. Ja, lasst uns aufstehen, Geschwister. Vielleicht möchte jemand jetzt auch in dem Bekenntnis einfach unseren Herrn anbeten als den Herrn und ihm bekennen und danken.